Deutschlandfunk, das war der Tag.
Auch wenn es nur Kommunalwahlen waren heute in Nordrhein-Westfalen, sie könnten richtungsweisend gewesen sein für eine Kanzlerkandidatur von Ministerpräsident Armin Laschet. Wir blicken auf die Ergebnisse. Unterdessen geht die Debatte um eine Aufnahme der Geflüchteten auf Lesbos auch bei uns weiter. Und einer, der gerade in der Flüchtlingsfrage oft eine konträre Meinung zu seiner CSU hat, nämlich Entwicklungsminister Gerd Müller, gibt heute bekannt, nächsten Herbst ist Schluss mit seinem Bundestagsmandat. Ein weiteres wichtiges Thema bei uns bis 11:30, die Regionalwahlen in Russland. Vor dem Hintergrund des Giftanschlags auf Alexei Nawalny fällt es da schwer, an freie und faire Wahlen zu glauben. Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Kommunalwahlen also im bevölkerungsreichsten Bundesland in NRW. 14 Millionen Wahlberechtigte, 19.000 Mandate, das sind die Eckzahlen. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent. Herr Küpper, in welchen der großen Städte gab es denn Überraschungen und wo ist alles beim Alten geblieben?
Nun, die Auszählungen laufen ja noch. Sie haben die Dimensionen ja gerade eben selber beschrieben. Das ist die größte Wahl in und über Corona-Zeiten. Und da gilt es dann eben, die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, Landräte zu bestimmen. Wenn wir auf den Landestrend schauen, die CDU ist landesweit stärkste Kraft mit rund 36% geworden oder geblieben, muss man vielmehr sagen. Thomas Kufen beispielsweise, der CDU-Oberbürgermeister in Essen, der konnte im ersten Wahlgang gewinnen. Andernorts kommt es da in den großen Städten eher zu Stichwahlen, beispielsweise in Köln mit der parteilosen Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der Favoritenrolle, in Düsseldorf und Dortmund ebenfalls, auch in Münster. Aber hinter diesen Personenwahlen gibt es durchaus interessante Entwicklungen. Vor allem haben die Grünen hinzugewonnen. Sie sind stärkste Kraft geworden, beispielsweise in Köln, der größten Stadt Nordrhein-Westfalens, in Bonn, zweitstärkste Kraft in Düsseldorf, der Landeshauptstadt. Und über das ganze Land gesehen liegen sie zwar noch mit knapp 20% hinter der SPD, doch der Zugewinn von über 7% zeigt, die Grünen sind jetzt auch in Nordrhein-Westfalen in der Fläche und in der Breite angekommen und könnten bei Stichwahlen in 2 Wochen auch in Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal ins Rathaus einziehen, auf den Chefsessel. Also das einer der Ergebnisse dieses Tages.
Die SPD weiter auf 2, Sie haben es gesagt, aber doch wieder mit Verlusten in der einstigen Hochburg NRW. Ein weiterer Schritt in die Bedeutungslosigkeit?
Nun, sie haben jedenfalls mit rund 23% im Landesschnitt das schlechteste Ergebnis ihrer Parteiengeschichte bei einer NRW-Kommunalwahl eingefahren. Doch für manche hätte es nach den Umfragen zuletzt auch noch schlechter kommen können. Das Ergebnis ist besser als bei der Europawahl vor einem Jahr. Aber ob es wirklich eine Trendwende ist, wie der Landeschef Sebastian Hartmann sagt, daran würde ich erstmal ein Fragezeichen machen. In Bottrop beispielsweise, da hat der SPD-Amtsinhaber auch direkt gewonnen bei der Oberbürgermeisterwahl. Also da funktioniert die SPD noch. Doch in Dortmund beispielsweise der sogenannten Herzkammer, da könnte es in der Stichwahl eng werden. Also im Stammland der Sozialdemokratie war das heute kein guter Tag für die SPD.
Glauben Sie denn, Herr Küpper, dass bei diesen Kommunalwahlen eher bundespolitische Geschehnisse eine Rolle gespielt haben oder haben sich die Menschen tatsächlich auch auf die Kommunalpolitik bezogen bei ihrer Stimmabgabe?
Ich glaube, am Ende war es eine Mischung von beiden, bundesweite Trends, der grünen Hohenflug beispielsweise, das Thema Klima, das Thema Verkehr, das zeigt sich ja auch vor Ort in der Kommune. Allerdings auf der anderen Seite gibt es eben auch immer starke Persönlichkeiten, Thomas Kufen in Essen habe ich beispielsweise genannt, die dieses Wahlergebnis beeinflussen. Insofern war es eine Mischung von beiden. Fest steht aber ganz sicher, die Ergebnisse von heute, die beeinflussen bestimmt die bundespolitische Diskussion.
Gefühlt hat es ja bei dieser Corona-Krise seit März 2 Antagonisten gegeben unter den Ministerpräsidenten Markus Söder, der Hardliner aus Bayern, und Armin Laschet, der für weniger restriktive Maßnahmen stand. Söders Beliebtheitswerte sind in die Höhe geschossen. Viele haben in ihm schon den neuen Bundeskanzler gesehen. Aber Armin Laschet, so scheint es, der pirscht sich dann doch wieder von hinten ran. Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse von heute so ansehen, sprechen die für Laschets Politik beziehungsweise für Laschet als Kanzlerkandidaten?
Ich würde sagen, ja. Laschet selbst betont zwar im Laufe des Abends immer wieder, dass das Ergebnisse von vielen Amtsträgerinnen und Amtsträgern, Kandidaten vor Ort war, von diesen erkämpft wurde. Er sagt aber auch, diese Wahl ist auch eine Anerkennung, der Weg von Maß und Mitte bei der Pandemiebekämpfung war richtig, ist richtig und bleibt auch in Zukunft richtig in Nordrhein-Westfalen. Also da spielt er schon diese Karte. Und Laschet selbst sagt ja auch immer, ein Kandidat vom CDU-Parteivorsitzendenrennen, der muss auch mal eine Wahl gewonnen haben, wie er eben in NRW. Und diese Wahl heute nun, die hat die CDU im Landesschnitt zumindest gewonnen. Insofern ist das ein Argument, was er sicherlich auch in diesem parteiinternen Rennen verwenden wird.
Wie hat sich Corona auf die Wahl organisatorisch ausgewirkt?
Nun, man hat es gemerkt, überall gab es Schlangen. Das sind Bilder, die sind eigentlich ungewohnt. Die Wahlbeteiligung ist auch leicht gestiegen auf 51%, sind aber jetzt keine Massen. Und das lag sicherlich an diesen Corona-Bedingungen, an den Hygienevorschriften. Wenige Menschen in Wahllokalen, es gab eine Maskenpflicht, man musste eigene Kugelschreiber mitbringen. Mancherorts wurde dann auch nach 18 Uhr gewählt, weil es eben solche Schlangen gab. Aber über das Ganze, was man von heute jetzt an diesem Abend sagen kann, hat das Ganze trotz Corona gut funktioniert.
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für diese Beobachtungen und diese Einordnungen an unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos hat der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis die Europäische Union aufgefordert, aus der Tragödie Lehren für die Einwanderungspolitik zu ziehen. Das war, Zitat, eine Alarmglocke für alle, sich zu sensibilisieren. Europa kann sich kein zweites Scheitern beim Thema Migration leisten, sagte Mitsotakis heute bei einer Pressekonferenz. Unterdessen geht die Diskussion um eine Aufnahme von Geflüchteten weiter in Deutschland und in ganz Europa. Barbara Schmidt-Matern.
Menschenrechtsorganisationen werden immer ungeduldiger, so auch Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Deutschland.
Wir müssen jetzt Resultate sehen und können nicht weiter abwarten. Das kann man diesen Menschen doch nicht zumuten. Und solange wir diese Situation da tolerieren, können wir uns auch nicht mehr in den Spiegel anschauen,
sagte der Human Rights-Chef im ARD-Fernsehen. Auch weit über 100 Städte und Kommunen in Deutschland warten auf Entscheidungen. Im Tagesspiegel am Sonntag appelliert Berlins Innensenator, der Sozialdemokrat Andreas Geisel, an den Bundesinnenminister von der CSU und fordert einen Krisengipfel. Horst Seehofer müsse sich endlich mit den hilfsbereiten Ländern, Städten und Kommunen an einen Tisch setzen, verlangt Geisel. In Richtung der EU-Partner hatte auch Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erklärt,
dass wir auf alle Fälle bereit sind, etwas zu tun. Das, glaube ich, gebietet unsere humanitäre Vernunft.
SPD-Parteichefin Saskia Esken wird noch deutlicher. Dass Horst Seehofer in einem ersten Schritt 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen wolle, reiche nicht aus. Deutschland muss vorangehen und sich zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge bereit erklären, sagt die Sozialdemokratin in der Bild am Sonntag. Zuvor schon hatte die SPD-Spitze ein baldiges Gespräch mit den Koalitionspartnern angekündigt, wohl wissend, dass nicht nur Horst Seehofer, sondern auch CSU-Chef Markus Söder die Dinge etwas anders sieht als die SPD.
Es ist ganz entscheidend zu wissen, was machen die anderen europäischen Partner. Nicht nur Deutschland im Alleingang, wir müssen es schon multilateral angehen.
Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, argumentiert hingegen ähnlich wie die Sozialdemokraten. Erneut bringt Göring-Eckardt in der Bild am Sonntag eine Koalition der Willigen ins Gespräch. Zuvor hatte sie im ZDF erklärt,
wir haben als Deutschland gerade die EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben die Möglichkeit, wir können vorangehen, deswegen heißt das nämlich Präsidentschaft.
Sollte sich der Bund in Absprache mit den Ländern und Kommunen doch entscheiden, mehr Menschen in Deutschland aufzunehmen, hätten viele Städte und Gemeinden alle Hände voll zu tun. Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags, lässt an seiner Haltung keinen Zweifel.
Wir sollten ein Zeichen setzen in unserer EU-Präsidentschaft und wir müssen das jetzt tun und die Städte stehen bereit.
Ob die europäischen Mitgliedstaaten bereit sind, steht bislang auf einem anderen Blatt. Gerald Knaus, der die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative leitet, richtet den Blick auf Griechenland.
Der griechische Flüchtlingsminister Notis Mitarakis sagt, die Menschen sollen in Moria oder auf Lesbos bleiben. Die Menschen sitzen auf der Straße, also ein totales Chaos als Ergebnis dieser letzten 6 Monate Politik. Und trotzdem fordert die griechische Regierung nicht Unterstützung von außen. Warum?
Die Antwort gibt der Migrationsforscher in einem kürzlich gesendeten Interview im Deutschlandfunk selbst.
Diese schlechten Bedingungen sind gewollt. Das ist eine Politik der Abschreckung. Aber in der Zwischenzeit, und das ist, glaube ich, wichtig bei der Diskussion, werden europäische Gesetze, Konventionen täglich gebrochen.
Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bekräftigt unterdessen sein Nein zu einer Aufnahme von Menschen aus dem abgebrannten Lager auf Lesbos.
Die Diskussion um den Umgang mit den Geflüchteten im Lager Moria hat Barbara Schmidt-Matern für uns zusammengefasst. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat so wenig gemein mit vielen seiner ehemaligen und aktuellen Ministerkollegen aus der CSU. Er ist weder laut noch populistisch, auch nicht tollpatschig. Und wenn es um Flüchtlingspolitik geht, dann scheint bei ihm das C im Kürzel seiner Partei mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Und doch soll im kommenden Herbst Schluss sein. Das hat Müller heute angekündigt. Bei der Bundestagswahl 2021 will er nicht wieder kandidieren. Claudia Plass.
Er wolle einen Generationenwechsel einleiten, nach 32 Jahren Verantwortung im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag, begründet der Minister seine Entscheidung. Seit Ende 2013 ist Müller Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und neben Innenminister Horst Seehofer und Verkehrsminister Andreas Scheuer einer von drei CSU-Ministern im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel. Schon mehrere Male setzte er sich in entwicklungspolitischen Fragen vom Kurs seiner eigenen Partei ab. Unstimmigkeiten gibt es auch aktuell bei der Frage um die Aufnahme von Geflüchteten aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Müller forderte kürzlich, 2000 Migranten aufzunehmen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Angebote der deutschen Länder und Kommunen jetzt annehmen sollen und Deutschland vorausgeht mit einem Zeichen der Humanität und 2000 dieser Flüchtlinge jetzt aufnimmt.
Damit stellte sich Müller auch gegen den Kurs der Bundesregierung. Für Diskussionen sorgte 2014 seine Entscheidung, nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien teilzunehmen. Anders als die Kanzlerin und der damalige Bundespräsident Gauck entschied sich Müller, nicht nach Brasilien zu fahren, aus Protest gegen die sozialen und ökologischen Bedingungen in dem lateinamerikanischen Land.
Ich fahre nicht hin und mein Appell an die FIFA ist, in Zukunft den ökologischen und sozialen Rahmen für die Vorgabe von der Vergabe von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft anders zu setzen.
Kritisch äußerte er sich auch zur anstehenden WM in Katar. Der Entwicklungsminister forderte auch wiederholt einen sogenannten Marshallplan mit Afrika. Mit der Initiative soll die wirtschaftliche Kooperation ausgeweitet werden. Für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie initiierte Müller den sogenannten grünen Knopf. Im vergangenen Jahr wurde das staatliche Textilsiegel eingeführt. Fairer Handel und gerechte Produktion in der Wirtschaft, dazu will der Entwicklungsminister auch mit einem Lieferkettengesetz beitragen. Frauen, die europäische Jeanshosen zusammennähen, verdienten zum Teil weniger als 50 Euro pro Monat, sagte er in der ARD.
Und deshalb arbeiten viele, viele Kinder heute noch, 75 Millionen Kinder, nicht nur in der Textilwirtschaft, auf den Plantagen, Kaffee, Kakao. Das können wir, das dürfen wir nicht akzeptieren.
Das Lieferkettengesetz soll deutsche Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten verpflichten. Müller führt über das Gesetz derzeit Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Auch wenn der Entwicklungsminister nun einen Generationenwechsel will, bis zum Ende der Legislaturperiode, betonte Müller, werde er sein Bundestagsmandat und sein Ministeramt mit voller Kraft weiter gestalten.
Claudia Plass zur Rückzugsankündigung von Entwicklungsminister Gerd Müller. Ab morgen wird sich der UN-Menschenrechtsrat 3 Wochen lang in Genf mit Krisen auf der ganzen Welt befassen. Möglicherweise auch mit der in Belarus. Einen entsprechenden Antrag hat Deutschland im Namen der 10 EU-Mitglieder im Rat am Freitag kurzfristig eingereicht. Gleich morgen früh soll darüber entschieden werden. Auch heute gingen die Proteste in Belarus weiter. Stefan Lag.
Bei erneuten Massenprotesten in Minsk gegen Präsident Lukaschenko hat es mindestens 250 Festnahmen gegeben. Das teilte das belarussische Innenministerium mit. Zur Begründung hieß es, die Menschen hätten an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen und unerlaubte Symbole getragen. Viele der Protestierenden trugen die weiß-rot-weiße Flagge von Belarus, die zu einem Symbol der Demokratiebewegung geworden ist. Trotz eines Großaufgebotes von Polizei und Armee kamen mehrere 10.000 Teilnehmer zum heutigen Marsch der Helden. Nach Angaben russischer Agenturen waren es sogar weit über 100.000. Es sollte nicht nur eine Solidaritätsbekundung für die inhaftierte Oppositionelle Maria Kolesnikova und andere politische Gefangene sein, sondern auch ein Zeichen an Präsident Lukaschenko, dass sich die belarussische Opposition nicht einschüchtern lässt. Auch in anderen Teilen des Landes wurde protestiert. Präsident Lukaschenko hatte zuletzt die Spitze des belarussischen Sicherheitsrates ausgewechselt und ein härteres Durchgreifen bei nicht genehmigten Protesten verlangt.
Und morgen wird Lukaschenko zu einem Krisengespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin nach Sotschi reisen. Es soll um die strategische Partnerschaft beider Länder gehen, teilte der Kreml mit. Unterdessen sind heute in Russland Kommunal- und Regionalwahlen in rund der Hälfte der 85 Regionen des Landes abgehalten worden. Ergebnisse sollen morgen verkündet werden, aber deren Rechtmäßigkeit wird schon jetzt angezweifelt. Gesine Dornblüt.
Es war das erste Mal, dass Wahlen in Russland 3 Tage dauerten. Die Neuerung wurde eingeführt mit der Begründung, mehr Wählerinnen und Wähler an die Urnen bringen zu wollen. Gerade an Kommunal- und Regionalwahlen hatten sich in Russland zuletzt oft nur rund 30% der Stimmberechtigten beteiligt. Das Kalkül ist nur bedingt aufgegangen. Viele Regionen meldeten nach Schließung der Wahllokale wieder nur Zahlen von zwischen 25% und 40%. Lediglich bei einigen Gouverneurswahlen lag die Beteiligung bei mehr als 70%. Dmitri Medvedev, Vorsitzender der Kreml-Partei Einiges Russland und ehemaliger Präsident Russlands, äußerte sich zufrieden.
Es waren sicher die allerschwersten Wahlen wegen der Corona-Pandemie und wegen vieler anderer Probleme im Land. Trotzdem lief die Vorbereitung der Wahlen erfolgreich. Ich möchte allen Wählern danken, nicht nur denen, die für Einiges Russland gestimmt haben, sondern allen, die mitgemacht haben. Das ist sehr wichtig, denn Wahlen sind ein Eckstein jeder Demokratie.
In sozialen Netzwerken kursieren Videos von Wahlmanipulationen. Ein Reporter beobachtete, wie eine Frau ihren Wahlzettel gemeinsam mit ihrem Pass fotografierte und sprach sie darauf an. Die Frau war bei der Arbeit darum gebeten worden. Sie gab an, beim Innenministerium zu arbeiten. In Perm wurde eine Frau beobachtet, die ein Selfie mit dem Wahlzettel machte. Sie erzählte, sie nehme an einer Aktion teil. In ihrer Firma würden Smartphones verlost. Sie wisse, dass das eine Methode sei, um die Menschen zur Stimmabgabe zu motivieren. Oppositionelle und unabhängige Wahlbeobachter hatten gewarnt, die mehrtägige Wahl mache es den Behörden einfacher, Ergebnisse zu manipulieren. Insbesondere, weil die Wähler ihre Stimmen auch außerhalb der Wahllokale abgeben konnten. Bereits im Vorfeld waren Kandidaten der Opposition eingeschüchtert und unter Druck gesetzt worden. Grigori Melkanjans von der unabhängigen Wahlbeobachterorganisation Golos zog am Abend eine vorläufige Bilanz.
Wir haben etwa 1500 Meldungen über mögliche Verstöße erhalten. Die meisten Beschwerden betreffen die Kommunalwahlen, weil es dort die größte Konkurrenz gibt. Dabei werden diverse Manipulationen ausgetestet für die Duma-Wahl im nächsten Jahr.
Ella Pamfilova, Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, bezeichnete die Wahlen hingegen als transparent. Gewählt wurde in 41 der 85 Regionen des Landes. In zahlreichen Regionen hatte der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der nach einem Giftanschlag in der Berliner Charité behandelt wird, mit seinem Team zum sogenannten klugen Wählen aufgerufen. Es ging darum, alle Stimmen dem aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition zu geben, egal welcher Partei er angehört, um so die Mehrheit der Kreml-Partei zu brechen. Zu den Regionen, in denen dem klugen Wählen Chancen zugerechnet wurden, gehört Novosibirsk, wo Nawalny vor seiner Vergiftung zur Korruption der Eliten recherchiert hatte. Dort hofft die Opposition um Nawalnys Mitstreiter, den Unternehmer Sergei Bojko, sogar auf die Mehrheit im Stadtrat. Erste Meldungen sprachen am Abend von einem Sieg Bojkos. Auch aus Tomsk meldeten Mitarbeiter von Nawalnys Team Erfolge des klugen Wählens. In zahlreichen Regionen allerdings lagen erneut die Kandidaten der Regierungspartei Einiges Russland vorn. Der Politologe Andrei Kalesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum erklärte das im unabhängigen russischen Internetsender Dozhd so.
In privaten Gesprächen und Umfragen sagen die Leute, dass sie mit der Regierung unzufrieden sind, aber bei den Wahlen stimmen dieselben Leute für die Kandidaten der Macht. Sie denken sich, die Regionen bekommen Geld aus Moskau. Wenn die Obrigkeit in Moskau auf bestimmten Kandidaten besteht, dann wird sie denen im Zweifelsfall mehr Geld zuweisen. Also stimme ich besser für ihn. Diese Logik treibt viele Wähler an.
Ein Beitrag von Gesine Dornblüt. Beobachter bezeichnen die Gespräche als historisch. Seit dem gestrigen Samstag ringen in Doha, in Katar, Delegationen der Taliban und Regierungsvertreter um eine Friedenslösung für Afghanistan. Auch US-Außenminister Pompeo ist dabei. Sein Interesse, endlich die, wie von Präsident Trump angekündigt, Soldaten nach Hause zu holen. Doch während sie debattieren, wird in Afghanistan weitergekämpft. Bernd Muschborowska.
Wie das afghanische Fernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Kabul berichtete, gab es in 18 verschiedenen Provinzen Angriffe der Taliban auf Regierungstruppen, darunter in der Provinz Balk im Norden des Landes, wo die Bundeswehr ihren Standort hat. Bei den Gesprächen zwischen den Taliban und einer Delegation der afghanischen Regierung, die gestern mit einer feierlichen Zeremonie in Doha gestartet wurden, soll nach dem Willen der afghanischen Regierung ein Waffenstillstand ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Verschiedene Experten bezweifeln, dass es schnell dazu kommen wird. Nach Einschätzung des Afghan Analysts Network ist die Gewalt ein bedeutendes Druckmittel der Taliban bei den Verhandlungen. Für die USA steht die Zusage der Taliban, künftig keine Terrorgruppen mehr zu unterstützen, an oberster Stelle, bekräftigte der US-Sondergesandte Salmai Khalilzad, der bei der Vermittlung des innerafghanischen Dialogs entscheidend mitgewirkt hatte. Ohne Waffenstillstand gäbe es aber auch keinen vollständigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan.
Our satisfaction, that we will never be threatened again, that,
wir sind zufrieden mit der Zusicherung der Taliban und der afghanischen Regierung bezüglich des Terrorismus. Das ist für uns einfach der wichtigste Punkt. Und dann haben wir einen Zeitplan für den Abzug der US-Truppen. Der wird im April nächsten Jahres abgeschlossen sein, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Doch die Verbindungen zwischen den Taliban und der Terrororganisation Al-Qaida bestehen offenbar weiter. In einem UN-Bericht, der Ende Mai vorgestellt wurde, heißt es, Al-Qaida sei weiterhin stark in Afghanistan und operiere unter dem Schutz der Taliban. Al-Qaida habe heute schätzungsweise 400 bis 600 bewaffnete Kämpfer in Afghanistan, so der Bericht, der an den UN-Sicherheitsrat adressiert war. Im Jahr 2019 und auch noch in diesem Jahr habe es gemeinsame Planungstreffen und Trainings mit den Taliban gegeben.
Bernd Muschborowska über das zähe Ringen um Frieden in Afghanistan. Und damit zum Blick in die Zeitungen von morgen. Philipp Hinken hat die Presseschau zusammengestellt.
Mit Stimmen zur Haltung der Europäischen Union nach dem Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria und den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Einen Sieg von CDU und Grünen sieht die Volksstimme aus Magdeburg, und zwar nicht nur auf kommunaler Ebene. Kommunalwahlen spiegeln in gewissem Maße den Bundestrend. Und besonders schmerzhaft ist es für die SPD, dass dieser Trend sich auch in ihrer einstigen Hochburg so deutlich negativ abzeichnet. Die SPD wird 20% Partei in ihrem Stammland. Woher sollen die Wähler im nächsten Jahr kommen, die Olaf Scholz zum Kanzler mit rot-rot-grüner Mehrheit machen sollen? Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel ergänzt: Auch wenn die CDU gegenüber der Kommunalwahl von 2014 insgesamt leicht verlor, so hat sie die Wahl doch klar gewonnen. Dass zugleich die Grünen starke Zuwächse erzielten, ist ein frischer Rückenwind für schwarz-grüne Ambitionen, auch im Bund. Genau dafür steht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und mögliche Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Von einer grünen Welle spricht der Kölner Stadtanzeiger. Mancherorts haben es die Grünen sogar auf den Spitzenplatz geschafft. Die Themen Klimaschutz, Verkehrswende sowie ökologisches Bauen und Wohnen stehen für viele Bürger auch in der Corona-Pandemie an erster Stelle. Die Diskussion über die Aufnahme von Migranten nach den Bränden im griechischen Flüchtlingscamp Moria ist weiterhin Thema der Kommentare. Wo sind die Flugzeuge? Wo sind die Armeen von Helfern, die mit Gütern des überlebensnotwendigen Bedarfs zu den Notleidenden eilen, fragt die Tageszeitung aus Berlin. 5 Tage nach dem Feuer sitzen fast alle Bewohner des Camps immer noch auf der Straße. Dass Politiker ständig eine europäische Lösung beschwören, ist eine Ausrede fürs Nichtstun, nach dem Motto: Ja, ich würde ja Flüchtlinge aufnehmen, aber nur, wenn alle 27 EU-Staaten es machen. Man stelle sich vor, die europäischen Länder würden ihre Corona-Politik so betreiben. Dann wären schon Millionen Europäer an Covid-19 gestorben und die Wirtschaft befände sich im freien Fall. Aber so funktioniert eben die europäische Flüchtlingspolitik. Eine europäische Lösung in der Verteilung von Migranten wird nicht kommen, konstatiert der Tagesspiegel aus Berlin. Die Koalition der Unwilligen steckt in einer Zwickmühle. Räumt sie die Stellungen, muss sie sich fragen lassen, ob alles nicht mehr stimme, was sie jahrelang vertrat, dass Aufnahme nur weitere Migration auslöse oder dass man Migration wirklich steuern könne. Das Naheliegende und auch politisch-taktisch Vernünftige zu tun, könnten der Bundesinnenminister und Gleichgesinnte mit einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust bezahlen.
Die Präsidentenwahl ist international umstritten. Die Europäische Union erkennt sie nicht an. Lukaschenko, der seit 1994 das Land autoritär regiert, weist die Vorwürfe zurück. Morgen reist er nach Moskau, wo er mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenkommt. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gab es 4 Spiele mit Beteiligung von Bundesligisten. Freiburg setzte sich am Abend mit 2:1 gegen Mannheim durch. Hoffenheim besiegte Chemnitz mit 3:2 im Elfmeterschießen. Leverkusen gewann mit 7:0 gegen Norderstedt. Stuttgart bezwang Rostock mit 1:0. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gering bewölkt oder klar, im Süden örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen an den Küsten 18 bis 13 Grad, sonst 14 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Auch wenn es nur Kommunalwahlen waren heute in Nordrhein-Westfalen, sie könnten richtungsweisend gewesen sein für eine Kanzlerkandidatur von Ministerpräsident Armin Laschet. Wir blicken auf die Ergebnisse. Unterdessen geht die Debatte um eine Aufnahme der Geflüchteten auf Lesbos auch bei uns weiter. Und einer, der gerade in der Flüchtlingsfrage oft eine konträre Meinung zu seiner CSU hat, nämlich Entwicklungsminister Gerd Müller, gibt heute bekannt, nächsten Herbst ist Schluss mit seinem Bundestagsmandat. Ein weiteres wichtiges Thema bei uns bis 11:30, die Regionalwahlen in Russland. Vor dem Hintergrund des Giftanschlags auf Alexei Nawalny fällt es da schwer, an freie und faire Wahlen zu glauben. Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Kommunalwahlen also im bevölkerungsreichsten Bundesland in NRW. 14 Millionen Wahlberechtigte, 19.000 Mandate, das die Eckzahlen. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent. Herr Küpper, in welchen der großen Städte gab es denn Überraschungen und wo ist alles beim Alten geblieben?
Nun, die Auszählungen laufen ja noch. Sie haben die Dimensionen ja gerade eben selber beschrieben. Das ist die größte Wahl in und über Corona-Zeiten. Und da gilt es dann eben, die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, Landräte zu bestimmen. Wenn wir auf den Landestrend schauen, die CDU ist landesweit stärkste Kraft mit rund 36% geworden oder geblieben, muss man vielmehr sagen. Thomas Kufen beispielsweise, der CDU-Oberbürgermeister in Essen, der konnte im ersten Wahlgang gewinnen. Andernorts kommt es da in den großen Städten eher zu Stichwahlen, beispielsweise in Köln mit der parteilosen Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der Favoritenrolle, in Düsseldorf und Dortmund ebenfalls, auch in Münster. Aber hinter diesen Personenwahlen gibt es durchaus interessante Entwicklungen. Vor allem haben die Grünen hinzugewonnen. Sie sind stärkste Kraft geworden, beispielsweise in Köln, der größten Stadt Nordrhein-Westfalens, in Bonn, zweitstärkste Kraft in Düsseldorf, der Landeshauptstadt. Und über das ganze Land gesehen liegen sie zwar noch mit knapp 20% hinter der SPD, doch der Zugewinn von über 7% zeigt, die Grünen sind jetzt auch in Nordrhein-Westfalen in der Fläche und in der Breite angekommen und könnten bei Stichwahlen in 2 Wochen auch in Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal ins Rathaus einziehen, auf den Chefsessel. Also das einer der Ergebnisse dieses Tages.
Die SPD weiter auf 2, Sie haben es gesagt, aber doch wieder mit Verlusten in der einstigen Hochburg NRW. Ein weiterer Schritt in die Bedeutungslosigkeit?
Nun, sie haben jedenfalls mit rund 23% im Landesschnitt das schlechteste Ergebnis ihrer Parteiengeschichte bei einer NRW-Kommunalwahl eingefahren. Doch für manche hätte es nach den Umfragen zuletzt auch noch schlechter kommen können. Das Ergebnis ist besser als bei der Europawahl vor einem Jahr. Aber ob es wirklich eine Trendwende ist, wie der Landeschef Sebastian Hartmann sagt, daran würde ich erstmal ein Fragezeichen machen. In Bottrop beispielsweise, da hat die der SPD-Amtsträger, Amtsinhaber auch direkt gewonnen bei der Oberbürgermeisterwahl. Also da funktioniert die SPD noch. Doch in Dortmund beispielsweise, der sogenannten Herzkammer, da könnte es in der Stichwahl eng werden. Also im Stammland der Sozialdemokratie war das heute kein guter Tag für die SPD.
Glauben Sie denn, Herr Küpper, dass bei diesen Kommunalwahlen eher bundespolitische Geschehnisse eine Rolle gespielt haben oder haben sich die Menschen tatsächlich auch auf die Kommunalpolitik bezogen bei ihrer Stimmabgabe?
Ich glaube, am Ende war es eine Mischung von beiden, bundesweite Trends, der grünen Hohenflug beispielsweise, das Thema Klima, das Thema Verkehr. Das zeigt sich ja auch vor Ort in der Kommune. Allerdings auf der anderen Seite gibt es eben auch immer starke Persönlichkeiten. Thomas Kufen in Essen habe ich beispielsweise genannt, die dieses Wahlergebnis beeinflussen. Insofern war es eine Mischung von beiden. Fest steht aber ganz sicher, die Ergebnisse von heute, die beeinflussen bestimmt die bundespolitische Diskussion.
Gefühlt hat es ja bei dieser Corona-Krise seit März zwei Antagonisten gegeben, unter den Ministerpräsidenten Markus Söder, der Hardliner aus Bayern, und Armin Laschet, der für weniger restriktive Maßnahmen stand. Söders Beliebtheitswerte sind in die Höhe geschossen. Viele haben in ihm schon den neuen Bundeskanzler gesehen. Aber Armin Laschet, so scheint es, der pirscht sich dann doch wieder von hinten ran. Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse von heute so ansehen, sprechen die für Laschets Politik bzw. für Laschet als Kanzlerkandidaten?
Ich würde sagen, ja. Laschet selbst betont zwar im Laufe des Abends immer wieder, dass das Ergebnisse von vielen Amtsträgerinnen und Amtsträgern, Kandidaten vor Ort war, von diesen erkämpft wurde. Er sagt aber auch, diese Wahl ist auch eine Anerkennung, der Weg von Maß und Mitte bei der Pandemiebekämpfung war richtig, ist richtig und bleibt auch in Zukunft richtig in Nordrhein-Westfalen. Also da spielt er schon diese Karte. Und Laschet selbst sagt ja auch immer, ein Kandidat beim CDU-Parteivorsitzendenrennen, der muss auch mal eine Wahl gewonnen haben, wie er eben in NRW. Und diese Wahl heute nun, die hat die CDU im Landesschnitt zumindest gewonnen. Insofern ist das ein Argument, was er sicherlich auch in diesem parteiinternen Rennen verwenden wird.
Wie hat sich Corona auf die Wahl organisatorisch ausgewirkt?
Nun, man hat es gemerkt, überall gab es Schlangen. Das sind Bilder, die sind eigentlich ungewohnt. Die Wahlbeteiligung ist auch leicht gestiegen auf 51%, sind aber jetzt keine Massen. Und das lag sicherlich an diesen Corona-Bedingungen, an den Hygienevorschriften. Wenige Menschen in Wahllokalen, es gab eine Maskenpflicht, man musste eigene Kugelschreiber mitbringen. Mancherorts wurde dann auch nach 18 Uhr gewählt, weil es eben solche Schlangen gab. Aber über das Ganze, was man von heute jetzt an diesem Abend sagen kann, hat das Ganze trotz Corona gut funktioniert.
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für diese Beobachtungen und diese Einordnungen an unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos hat der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis die Europäische Union aufgefordert, aus der Tragödie Lehren für die Einwanderungspolitik zu ziehen. Das war, Zitat, eine Alarmglocke für alle, sich zu sensibilisieren. Europa kann sich kein zweites Scheitern beim Thema Migration leisten, sagte Mitsotakis heute bei einer Pressekonferenz. Unterdessen geht die Diskussion um eine Aufnahme von Geflüchteten weiter in Deutschland und in ganz Europa. Barbara Schmidt-Matern.
Menschenrechtsorganisationen werden immer ungeduldiger, so auch Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Deutschland.
Wir müssen jetzt Resultate sehen und können nicht weiter abwarten. Das kann man diesen Menschen doch nicht zumuten. Und solange wir diese Situation da tolerieren, können wir uns auch nicht mehr in den Spiegel anschauen,
sagte der Human Rights-Chef im ARD-Fernsehen. Auch weit über 100 Städte und Kommunen in Deutschland warten auf Entscheidungen. Im Tagesspiegel am Sonntag appelliert Berlins Innensenator, der Sozialdemokrat Andreas Geisel, an den Bundesinnenminister von der CSU und fordert einen Krisengipfel. Horst Seehofer müsse sich endlich mit den hilfsbereiten Ländern, Städten und Kommunen an einen Tisch setzen, verlangt Geisel. In Richtung der EU-Partner hatte auch Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erklärt,
dass wir auf alle Fälle bereit sind, etwas zu tun, das, glaube ich, gebietet unsere humanitäre Vernunft.
SPD-Parteichefin Saskia Esken wird noch deutlicher. Dass Horst Seehofer in einem ersten Schritt 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen wolle, reiche nicht aus. Deutschland muss vorangehen und sich zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge bereit erklären, sagt die Sozialdemokratin in der Bild am Sonntag. Zuvor schon hatte die SPD-Spitze ein baldiges Gespräch mit den Koalitionspartnern angekündigt, wohl wissend, dass nicht nur Horst Seehofer, sondern auch CSU-Chef Markus Söder die Dinge etwas anders sieht als die SPD.
Es ist ganz entscheidend zu wissen, was machen die anderen europäischen Partner. Nicht nur Deutschland im Alleingang, wir müssen es schon multilateral angehen.
Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, argumentiert hingegen ähnlich wie die Sozialdemokraten. Sozialdemokraten. Erneut bringt Göring-Eckardt in der Bild am Sonntag eine Koalition der Willigen ins Gespräch. Zuvor hatte sie im ZDF erklärt:
Wir haben als Deutschland gerade die EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben die Möglichkeit, wir können vorangehen. Deswegen heißt das nämlich Präsidentschaft.
Sollte sich der Bund in Absprache mit den Ländern und Kommunen doch entscheiden, mehr Menschen in Deutschland aufzunehmen, hätten viele Städte und Gemeinden alle Hände voll zu tun. Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags, lässt an seiner Haltung keinen Zweifel.
Wir sollten ein Zeichen setzen in unserer EU-Präsidentschaft und wir müssen das jetzt tun und die Städte stehen bereit.
Ob die europäischen Mitgliedstaaten bereit sind, steht bislang auf einem anderen Blatt. Gerald Knaus, der die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative leitet, richtet den Blick auf Griechenland.
Der griechische Flüchtlingsminister Notis Mitarakis sagt, die Menschen sollen in Moria oder auf Lesbos bleiben. Die Menschen sitzen auf der Straße. Also ein totales Chaos als Ergebnis dieser letzten 6 Monate Politik. Und trotzdem fordert die griechische Regierung nicht Unterstützung von außen. Warum?
Die Antwort gibt der Migrationsforscher in einem kürzlich gesendeten Interview im Deutschlandfunk selbst.
Diese schlechten Bedingungen sind gewollt. Das ist eine Politik der Abschreckung. Aber in der Zwischenzeit, und das ist, glaube ich, wichtig bei der Diskussion, werden europäische Gesetze, Konventionen täglich gebrochen.
Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bekräftigt unterdessen sein Nein zu einer Aufnahme von Menschen aus dem abgebrannten Lager auf Lesbos.
Die Diskussion um den Umgang mit den Geflüchteten im Lager Moria hat Barbara Schmidt-Matern für uns zusammengefasst. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat so wenig gemein mit vielen seiner ehemaligen und aktuellen Ministerkollegen aus der CSU. Er ist weder laut noch populistisch, auch nicht tollpatschig. Und wenn es um Flüchtlingspolitik geht, dann scheint bei ihm das C im Kürzel seiner Partei mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Und doch soll im kommenden Herbst Schluss sein. Das hat Müller heute angekündigt. Bei der Bundestagswahl 2021 will er nicht wieder kandidieren. Claudia Plass.
Er wolle einen Generationenwechsel einleiten, nach 32 Jahren Verantwortung im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag, begründet der Minister seine Entscheidung. Seit Ende 2013 ist Müller Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und neben Innenminister Horst Seehofer und Verkehrsminister Andreas Scheuer einer von 3 CSU-Ministern im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel. Schon mehrere Male setzte er sich in entwicklungspolitischen Fragen vom Kurs seiner eigenen Partei ab. Unstimmigkeiten gibt es auch aktuell bei der Frage um die Aufnahme von Geflüchteten aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Müller forderte kürzlich, 2000 Migranten aufzunehmen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Angebote der deutschen Länder und Kommunen jetzt annehmen sollen und Deutschland vorausgeht mit einem Zeichen der Humanität und 2000 dieser Flüchtlinge jetzt aufnimmt.
Damit stellte sich Müller auch gegen den Kurs der Bundesregierung. Für Diskussionen sorgte 2014 seine Entscheidung, nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien teilzunehmen. Anders als die Kanzlerin und der damalige Bundespräsident Gauck entschied sich Müller, nicht nach Brasilien zu fahren, aus Protest gegen die sozialen und ökologischen Bedingungen in dem lateinamerikanischen Land.
Ich fahre nicht hin und mein Appell an die FIFA ist, in Zukunft den ökologischen und sozialen Rahmen für die Vorgabe von der Vergabe von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft anders zu setzen.
Kritisch äußerte er sich auch zur anstehenden WM in Katar. Der Entwicklungsminister forderte auch wiederholt einen sogenannten Marshallplan mit Afrika. Mit der Initiative soll die wirtschaftliche Kooperation ausgeweitet werden. Für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie initiierte Müller den sogenannten grünen Knopf. Im vergangenen Jahr wurde das staatliche Textilsiegel eingeführt. Fairer Handel und gerechte Produktion in der Wirtschaft, dazu will der Entwicklungsminister auch mit einem Lieferkettengesetz beitragen. Frauen, die europäische Jeanshosen zusammennähen, verdienten zum Teil weniger als 50 Euro pro Monat, sagte er in der ARD.
Und deshalb arbeiten viele, viele Kinder heute noch, 75 Millionen Kinder, nicht nur in der Textilwirtschaft, auf den Plantagen, Kaffee, Kakao. Das können wir, das dürfen wir nicht akzeptieren.
Das Lieferkettengesetz soll deutsche Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten verpflichten. Müller führt über das Gesetz derzeit Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Auch wenn der Entwicklungsminister nun einen Generationenwechsel will, bis zum Ende der Legislaturperiode, betonte Müller, werde er sein Bundestagsmandat und sein Ministeramt mit voller Kraft weiter gestalten.
Claudia Plass zur Rückzugsankündigung von Entwicklungsminister Gerd Müller. Ab morgen wird sich der UN-Menschenrechtsrat 3 Wochen lang in Genf mit Krisen auf der ganzen Welt befassen. Möglicherweise auch mit der in Belarus. Einen entsprechenden Antrag hat Deutschland im Namen der 10 EU-Mitglieder im Rat am Freitag kurzfristig eingereicht. Gleich morgen früh soll darüber entschieden werden. Auch heute gingen die Proteste in Belarus weiter. Stefan Lag.
Bei erneuten Massenprotesten in Minsk gegen Präsident Lukaschenko hat es mindestens 250 Festnahmen gegeben. Das teilte das belarussische Innenministerium mit. Zur Begründung hieß es, die Menschen hätten an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen und unerlaubte Symbole getragen. Viele der Protestierenden trugen die weiß-rot-weiße Flagge von Belarus, die zu einem Symbol der Demokratiebewegung geworden ist. Trotz eines Großaufgebotes von Polizei und Armee kamen mehrere 10.000 Teilnehmer zum heutigen Marsch der Helden. Nach Angaben russischer Agenturen waren es sogar weit über 100.000. Es sollte nicht nur eine Solidaritätsbekundung für die inhaftierte Oppositionelle Maria Kolesnikova und andere politische Gefangene sein, sondern auch ein Zeichen an Präsident Lukaschenko, dass sich die belarussische Opposition nicht einschüchtern lässt. Auch in anderen Teilen des Landes wurde protestiert. Präsident Lukaschenko hatte zuletzt die Spitze des belarussischen Sicherheitsrates ausgewechselt und ein härteres Durchgreifen bei nicht genehmigten Protesten verlangt.
Und morgen wird Lukaschenko zu einem Krisengespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin nach Sotschi reisen. Es soll um die strategische Partnerschaft beider Länder gehen, teilte der Kreml mit. Unterdessen sind heute in Russland Kommunal- und Regionalwahlen in rund der Hälfte der 85 Regionen des Landes abgehalten worden. Ergebnisse sollen morgen verkündet werden, aber deren Rechtmäßigkeit wird schon jetzt angezweifelt. Gesine Dornblüt.
Es war das erste Mal, dass Wahlen in Russland 3 Tage dauerten. Die Neuerung wurde eingeführt mit der Begründung, mehr Wählerinnen und Wähler an die Urnen bringen zu wollen. Gerade an Kommunal- und Regionalwahlen hatten sich in Russland zuletzt oft nur rund 30% der Stimmberechtigten beteiligt. Das Kalkül ist nur bedingt aufgegangen. Viele Regionen meldeten nach Schließung der Wahllokale wieder nur Zahlen von zwischen 25% und 40%. Lediglich bei einigen Gouverneurswahlen lag die Beteiligung bei mehr als 70%. Dmitri Medvedev, Vorsitzender der Kreml-Partei Einiges Russland und ehemaliger Präsident Russlands, äußerte sich zufrieden.
Es waren sicher die allerschwersten Wahlen wegen der Corona-Pandemie und wegen vieler anderer Probleme im Land. Trotzdem lief die Vorbereitung der Wahlen erfolgreich. Ich möchte allen Wählern danken, nicht nur denen, die für Einiges Russland gestimmt haben, sondern allen, die mitgemacht haben. Das ist sehr wichtig, denn Wahlen sind ein Eckstein jeder Demokratie.
In sozialen Netzwerken kursieren Videos von Wahlmanipulationen. Ein Reporter beobachtete, wie eine Frau ihren Wahlzettel gemeinsam mit ihrem Pass fotografierte und sprach sie darauf an. Die Frau war bei der Arbeit darum gebeten worden. Sie gab an, beim Innenministerium zu arbeiten. In Perm wurde eine Frau beobachtet, die ein Selfie mit dem Wahlzettel machte. Sie erzählte, sie nehme an einer Aktion teil. In ihrer Firma würden Smartphones verlost. Sie wisse, dass das eine Methode sei, um die Menschen zur Stimmabgabe zu motivieren. Oppositionelle und unabhängige Wahlbeobachter hatten gewarnt, die mehrtägige Wahl mache es den Behörden einfacher, Ergebnisse zu manipulieren. Insbesondere, weil die Wähler ihre Stimmen auch außerhalb der Wahllokale abgeben konnten. Bereits im Vorfeld waren Kandidaten der Opposition eingeschüchtert und unter Druck gesetzt worden. Grigori Melkanjans von der unabhängigen Wahlbeobachterorganisation Golos zog am Abend eine vorläufige Bilanz.
Wir haben etwa 1500 Meldungen über mögliche Verstöße erhalten. Die meisten Beschwerden betreffen die Kommunalwahlen, weil es dort die größte Konkurrenz gibt. Dabei werden diverse Manipulationen ausgetestet für die Duma-Wahl im nächsten Jahr.
Ella Pamfilova, Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, bezeichnete die Wahlen hingegen als transparent. Gewählt wurde in 41 der 85 Regionen des Landes. In zahlreichen Regionen hatte der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der nach einem Giftanschlag in der Berliner Charité behandelt wird, mit seinem Team zum sogenannten klugen Wählen aufgerufen. Es ging darum, alle Stimmen dem aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition zu geben, egal welcher Partei er angehört, um so die Mehrheit der Kreml-Partei zu brechen. Zu den Regionen, in denen dem klugen Wählen Chancen zugerechnet wurden, gehört Nowosibirsk, wo Nawalny vor seiner Vergiftung zur Korruption der Eliten recherchiert hatte. Dort hofft die Opposition um Nawalnys Mitstreiter, den Unternehmer Sergei Bojko, sogar auf die Mehrheit im Stadtrat. Erste Meldungen sprachen am Abend von einem Sieg Bojkos. Auch aus Tomsk meldeten Mitarbeiter von Nawalnys Team Erfolge des klugen Wählens. In zahlreichen Regionen allerdings lagen erneut die Kandidaten der Regierungspartei Einiges Russland vorn. Der Politologe Andrei Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum erklärte das im unabhängigen russischen Internetsender Dozhd so.
In privaten Gesprächen und Umfragen sagen die Leute, dass sie mit der Regierung unzufrieden sind, aber bei den Wahlen stimmen dieselben Leute für die Kandidaten der Macht. Sie denken sich, die Regionen bekommen Geld aus Moskau. Wenn die Obrigkeit in Moskau auf bestimmten Kandidaten besteht, dann wird sie denen im Zweifelsfall mehr Geld zuweisen. Also stimme ich besser für ihn. Diese Logik treibt viele Wähler an.
Ein Beitrag von Gesine Dornblüt. Beobachter bezeichnen die Gespräche als historisch. Seit dem gestrigen Samstag ringen in Doha, in Katar, Delegationen der Taliban und Regierungsvertreter um eine Friedenslösung für Afghanistan. Auch US-Außenminister Pompeo ist dabei. Sein Interesse, endlich die, wie von Präsident Trump angekündigt, Soldaten nach Hause zu holen. Doch während sie debattieren, wird in Afghanistan weitergekämpft. Bernd Muschborowska.
Wie das afghanische Fernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Kabul berichtete, gab es in 18 verschiedenen Provinzen Angriffe der Taliban auf Regierungstruppen, darunter in der Provinz Balk im Norden des Landes, wo die Bundeswehr ihren Standort hat. Bei den Gesprächen zwischen den Taliban und einer Delegation der afghanischen Regierung, die gestern mit einer feierlichen Zeremonie in Doha gestartet wurden, soll nach dem Willen der afghanischen Regierung ein Waffenstillstand ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Verschiedene Experten bezweifeln, dass es schnell dazu kommen wird. Nach Einschätzung des Afghan Analysts Network ist die Gewalt ein bedeutendes Druckmittel der Taliban bei den Verhandlungen. Für die USA steht die Zusage der Taliban, künftig keine Terrorgruppen mehr zu unterstützen, an oberster Stelle, bekräftigte der US-Sondergesandte Salmai Khalilzad, der bei der Vermittlung des innerafghanischen Dialogs entscheidend mitgewirkt hatte. Ohne Waffenstillstand gäbe es aber auch keinen vollständigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan.
Our satisfaction, that we will never be threatened again, that,
wir sind zufrieden mit der Zusicherung der Taliban und der afghanischen Regierung bezüglich des Terrorismus. Das ist für uns einfach der wichtigste Punkt. Und dann haben wir einen Zeitplan für den Abzug der US-Truppen. Der wird im April nächsten Jahres abgeschlossen sein, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Doch die Verbindungen zwischen den Taliban und der Terrororganisation Al-Qaida bestehen offenbar weiter. In einem UN-Bericht, der Ende Mai vorgestellt wurde, heißt es, Al-Qaida sei weiterhin stark in Afghanistan und operiere unter dem Schutz der Taliban. Al-Qaida habe heute schätzungsweise 400 bis 600 bewaffnete Kämpfer in Afghanistan, so der Bericht, der an den UN-Sicherheitsrat adressiert war. Im Jahr 2019 und auch noch in diesem Jahr habe es gemeinsame Planungstreffen und Trainings mit den Taliban gegeben.
Bernd Muschborowska über das zähe Ringen um Frieden in Afghanistan. Und damit zum Blick in die Zeitungen von morgen. Philipp Hinken hat die Presseschau zusammengestellt.
Mit Stimmen zur Haltung der Europäischen Union nach dem Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria und den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Einen Sieg von CDU und Grünen sieht die Volksstimme aus Magdeburg, und zwar nicht nur auf kommunaler Ebene. Kommunalwahlen spiegeln in gewissem Maße den Bundestrend. Und besonders schmerzhaft ist es für die SPD, dass dieser Trend sich auch in ihrer einstigen Hochburg so deutlich negativ abzeichnet. Die SPD wird 20% Partei in ihrem Stammland. Woher sollen die Wähler im nächsten Jahr kommen, die Olaf Scholz zum Kanzler mit rot-rot-grüner Mehrheit machen sollen? Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel ergänzt: Auch wenn die CDU gegenüber der Kommunalwahl von 2014 insgesamt leicht verlor, so hat sie die Wahl doch klar gewonnen. Dass zugleich die Grünen starke Zuwächse erzielten, ist ein frischer Rückenwind für schwarz-grüne Ambitionen, auch im Bund. Genau dafür steht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und mögliche Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Von einer grünen Welle spricht der Kölner Stadtanzeiger. Mancherorts haben es die Grünen sogar auf den Spitzenplatz geschafft. Die Themen Klimaschutz, Verkehrswende sowie ökologisches Bauen und Wohnen stehen für viele Bürger auch in der Corona-Pandemie an erster Stelle. Die Diskussion über die Aufnahme von Migranten nach den Bränden im griechischen Flüchtlingscamp Moria ist weiterhin Thema der Kommentare. Wo sind die Flugzeuge? Wo sind die Armeen von Helfern, die mit Gütern des überlebensnotwendigen Bedarfs zu den Notleidenden eilen, fragt die Tageszeitung aus Berlin. 5 Tage nach dem Feuer sitzen fast alle Bewohner des Camps immer noch auf der Straße. Dass Politiker ständig eine europäische Lösung beschwören, ist eine Ausrede fürs Nichtstun. Nach dem Motto, ja, ich würde ja Flüchtlinge aufnehmen, aber nur, wenn alle 27 EU-Staaten es machen. Man stelle sich vor, die europäischen Länder würden ihre Corona-Politik so betreiben. Dann wären schon Millionen Europäer an Covid-19 gestorben und die Wirtschaft befände sich im freien Fall. Aber so funktioniert eben die europäische Flüchtlingspolitik. Eine europäische Lösung in der Verteilung von Migranten wird nicht kommen, konstatiert der Tagesspiegel aus Berlin. Die Koalition der Unwilligen steckt in einer Zwickmühle. Räumt sie die Stellungen, muss sie sich fragen lassen, ob alles nicht mehr stimme, was sie jahrelang vertrat, dass Aufnahme nur weitere Migration auslöse oder dass man Migration wirklich steuern könne. Das Naheliegende und auch politisch-taktisch Vernünftige zu tun, könnten der Bundesinnenminister und Gleichgesinnte mit einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust bezahlen.
Vielen Dank, Philipp Hinken, für diese Presseschau. Und damit geht Das war der Tag zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche.